Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich, nicht nur die hier im Saal, sondern auch die, die über den Livestream zugeschaltet sind. Und für die ein Hinweis, von mir aus gesehen, rechts unten vom Bild gibt es einen Link und da kann man das Skript für heute Morgen, das sind zwei Seiten, runterladen. Unser Thema lautet ja die Wunder im Leben des Propheten Elisa. Und das ist eigentlich die Fortsetzung von einem Thema, das wir behandelt haben 2020. Die Wunder im Leben des Propheten Elia. Und jetzt die Fortsetzung, die Wunder im Leben des Propheten Elisa. Ich habe ganz kurz das Thema umschrieben, wie hier auf dem Blatt vorgegeben. Das Leben Elisas ist reich an geistlichen Schätzen. Die Wunder in seinem Dienst vermitteln erstaunliche Botschaften, voll von reichen Belehrungen für das Glaubensleben heute. Es ist so, Elia vollbrachte 8 Wunder. Die haben wir damals 2020 betrachtet. Und auch was die symbolische, geistliche Bedeutung dieser Wunder ist. Denn es ist so, in der Bibel, alle Zeichen und Wunder vermitteln eine Botschaft. Und zwar der Ausdruck Ot und Mofet für Zeichen und Wunder, das drückt eigentlich aus Vorbild und Warnung, bedeutet der Ausdruck auch noch. Das heißt, Zeichen und Wunder weisen auf etwas hin und haben eine geistliche, tiefere Aussage, die eine Belehrung für uns enthält. Das muss man unbedingt beachten bei den Wundern im Alten Testament, bei den Wundern im Neuen Testament, gerade im Leben des Herrn Jesus. Alle Wunder haben eine ganz spezielle, tiefe, geistliche Botschaft. Ich zitiere weiter. Das Leben Elisas ist reich an geistlichen Schätzen. Die Wunder in seinem Dienst vermitteln erstaunliche Botschaften, voll von reichen Belehrungen für das Glaubensleben. Und nun, Elia vollbrachte 8 Wunder. Elisa bekam das doppelte Maß des Heiligen Geistes. Das sieht man in 2. Könige 2, Vers 9. Gerade bevor Elia entrückt wurde in den Himmel, da war er ja mit Elisa zusammen am Jordan und ich lese hier in 2. Könige 2, Vers 8, da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser und es zerteilte sich hierhin und dorthin und sie gingen beide hinüber auf dem Trockenen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein zweifaches Teil von deinem Geist werden. Und er sprach, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so soll dir so geschehen, wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe, ein Wagen von Feuer und Pferde von Feuer, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Diese Entrückung ist geschehen und so sollte auch die Bitte von Elisa erfüllt werden, das zweifache Teil von dem Geist von Elia. Und das zeigt sich darin, Elia, hier auf dem Skript kann man noch nachkorrigieren, auf dem Internet ist das schon gemacht, Elisa vollbrachte das Doppelte an Wunderwerken, 16 Wunder. Also 8 Wunder im Leben von Elia, 16 im Leben von Elisa. Ich muss allerdings noch darauf hinweisen, wenn man die Wunder durchzählt, Dann ist es so, bei Elia gab es noch 4 weitere Wunder, die aber nicht durch Elia gewirkt wurden, sondern die Gott an ihm gewirkt hat. Nicht wahr? So kommt man auf 12. Aber 8 Wunder, die Elia vollbracht hat und 16 Wunder eben, die im Zusammenhang mit der Person von Elisa vollbracht worden sind. Und noch etwas, im Leben von Elisa gibt es das Hörwunder in 2. Könige 7, Vers 6. Die syrische Armee hört übernatürlich etwas, was dann eine besondere Wirkung haben sollte. Aber das hat nicht Elisa bewirkt, sondern das wurde einfach im Leben von Elisa im Verlauf seines Lebens gewirkt. Das darf man also nicht mitzählen. Und so kriegt man diese 8 und 16. Das ist schon erstaunlich. Aber es ist nicht ganz einfach serviert. Man muss dann eben bei der Zählung aufpassen, dass man richtig zählt. Nun, hier auf dem Skript habe ich alle 16 aufgelistet. Das beginnt mit der Teilung des Jordan und dem Durchzug des Propheten Elisa nach der Entrückung von Elia. 2. Könige 2, Vers 14. Ich lese das gleich. In Vers 11 lese ich von Kapitel 2. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe ein Wagen von Feuer und Pferde von Feuer, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in 2 Stücke. Und er hob den Mantel Elias auf, der von ihm herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel Elias, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott Elias? Auch er schlug auf das Wasser und es zerteilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Auf dem Skript sehen wir, das ist das erste Wunder. Und zwar hat er das gleiche Wunder getan, das Elia getan hatte, als sie da in der Gegend von Jericho, in der judäischen Wüste, ganz nahe, wo der Jordan ins Tote Meer mündet, da sind sie zusammen durch den Jordan. Und der Jordan hatte sich geteilt, wie wir gelesen haben in Vers 8. Und jetzt geht Elisa, man könnte sagen vom Ausland her, also von außerhalb des Landes Kanaan, wieder zurück ins Land Kanaan und vollbringt das gleiche Wunder. Woran erinnert uns das? Natürlich an die Geschichte Israels. Nach der 40-jährigen Wüstenwanderung lagerte das Volk Israel noch einmal außerhalb des Landes der Verheißung in den Gefilden Moabs, also das ist das jordanische Gebiet heute, gerade gegenüber von Jericho. Dort hielt Mose 8 Abschiedsreden, die sind alle festgehalten im 5. Buch Mose. Dann starb Mose, nachdem er das Land noch vom Berg Nebo, eben oberhalb dieser Gefilde von Moab, wo Israel zuletzt lagerte, nachdem er vom Nebo aus das Land der Verheißung noch gesehen hatte. Und dann ging Josua mit dem Volk Israel über den Jordan oder durch den Jordan ins verheißene Land. Josua 3. Das heißt also, dieser Ort war der Eintritt ins verheißene Land für Israel. Und was bedeutet das, dass Elia eben aus dem verheißenen Land hinausgegangen ist durch den Jordan? Das bedeutet Folgendes. Die Zeit von Elia und Elisa war die Zeit des Abfalls. Israel, die 10 Stämme, haben den Gott der Bibel verlassen. Und sie haben den Baal, den obersten Gott der Kanaaniter, verehrt und weitere kanaanitische Götter. In dieser Zeit sind Elia und Elisa aufgetreten und haben dagegen gepredigt. Und aufgrund dieser Sünde hat Israel das Recht auf Wohnsitz im verheißenen Land verloren. In 5. Mose 28, da stellt Mose eben den Segen und den Fluch vor. Zuerst 14 Verse, Segen, wenn Israel sich an das Wort Gottes hält. Und dann von Vers 15 bis zum Schluss des Kapitels, also bis Vers 68, merkt man, wie viel das ausmacht, viel mehr als der Segen. Da wird der Fluch beschrieben. Und wir finden in diesen Versen drei Verheißungen, dass Israel das Land verliert, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören. Ich kann die drei Stellen kurz angeben. In 5. Mose 28, Vers 25, der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden hingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst zum Entsetzen sein für alle Königreiche der Erde. Das heißt, dieser Vers spricht davon, wie Israel unter den Königreichen der Erde zerstreut werden soll. Und diese Landverlust-Ankündigung hat sich erfüllt um 721 vor Christus, als die Assyrer die 10 Stämme deportiert haben in den heutigen Nordirak. Und von dort aus in der Geschichte verliert sich weitestgehend die Spur der 10 Stämme. Sie haben das Land verloren. Eine zweite Fluchandrohung finden wir in Vers 36 von 5. Mose 28. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Diese Fluchandrohung hat sich erfüllt für die Stämme im Süden, für das Königreich Juda. In den Jahren 606 bis 582 vor Christus haben die Babylonier in 4 Phasen die Juden deportiert nach Babylon. Also Assyrien, das war übrigens Nordirak, Babylon, Südirak, in die babylonische Gefangenschaft. Und das war zu der Zeit, als Israel eben Könige hatte. Und so wurden sie, wie es hier heißt, mit ihrem König zusammen weggeführt, nicht weltweit zerstreut, sondern zu einer anderen Nation. Das ist die Ankündigung der babylonischen Gefangenschaft. Und dann ein dritter Landfluch, Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das hat sich erfüllt im Jahr 70 nach Christus. Nicht wahr? Die Juden, die in der babylonischen Gefangenschaft waren, durften nach einigen Jahrzehnten wieder heimkehren ins Land der Verheißung. Und zwar, um den Messias zu erwarten, der kommen sollte im Land Israel. Und als der Messias gekommen war, hat die Masse ihn abgelehnt. Und das führte dazu, dass im Jahr 70 nach Christus, also wenige Jahre nach der Kreuzigung, da wurde das jüdische Volk aus dem Land herausgerissen. Die Römer haben Jerusalem und den Tempel zerstört und das jüdische Volk wurde weltweit zerstreut. Wie es hier steht, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und darum wurden Juden über alle 5 Kontinente zerstreut. Das sind diese 3 Landverlustflüche. Und das Hinübergehen von Elia durch den Jordan hinaus aus dem Land der Verheißung, das stellt eben diesen Landverlust dar aufgrund der Verwerfung des wahren Gottes. Denn der Götzendienst war ja eigentlich eine Ablehnung des wahren Gottes. Und wichtig, es gibt nur diese drei Landverlustflüche, die sich alle erfüllt haben. Nochmals, 721 vor Christus, die 10 Stämme gehen nach Assyrien. 606 bis 582 vor Christus, die Stämme im Süden werden deportiert nach Babylon, heutiger Südirak. Die kamen aber wieder zurück, im Gegensatz zu den Deportierten der assyrischen Wegführung. Aber ab dem Jahr 70 wurden sie weltweit zerstreut. Mehr Landverlustflüche gibt es nicht im Gesetz. Alle haben sich erfüllt. Heute sehen wir, wie das jüdische Volk aus aller Welt zurückkehrt heim ins Land der Vorfahren. Genauso wie es vorausgesagt war in Hesekiel 36, Vers 24, dass Gott sie aus allen Nationen sammeln wird und sie in ihr Land zurückführt. Das haben wir vor unseren Augen gesehen. Ab 1882 bis heute sind über 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten heimgeführt worden ins Land der Väter. Wenn es Leute gibt heute, die sagen, vielleicht werden die wieder einmal zerstreut werden, muss man sagen, nein. Es gibt nur 3 Landverlustflüche der Tora. Alle sind erfüllt. Diese Rückführung ist definitiv. Aber, wichtig, es ist eine Rückführung durch die Gnade Gottes, nicht durch Verdienst. Ich habe Hesekiel 36 erwähnt. Ich werde euch zurückführen aus allen Nationen. Aber in den Versen vorher, vor 36, 24 in Hesekiel, da steht, dass Gott sie zurückführt um seines Namens willen. Nicht, weil das jüdische Volk das verdient hat, sondern weil Gott den Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob Verheißungen gemacht hat, dass Israel eben bis ans Ende der Zeit das Land besitzen wird, hat Gott sie heute zurückgeführt. Und nun hilft das uns, das erste Zeichen, das erste Wunder von Elisa zu verstehen. Wir haben gesehen, 2 Vers 14, Elisa kehrt durch den Jordan zurück ins verheißene Land. Und das ist eigentlich ein prophetischer Hinweis, dass eben Gott Israel wieder zurückführt durch Gnade. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Wenn man nochmals Elia und Elisa vergleicht, die Wunder von Elisa sind geprägt durch die Gnade Gottes. Es gibt auch Zeichen des Gerichts, aber die Hauptsache sind Zeichen der Gnade. Bei Elia sieht man mehr den Akzent auf Gericht Gottes, auf die Gerechtigkeit. Man findet auch die Gnade, aber der Akzent ist auf Gericht. Und so sehen wir, Elia ging aus dem Land der Verheißung hinaus, wurde entrückt. Elisa kommt ins Land der Verheißung zurück. Und nun, ganz wichtig, der Jordan ist der Todesfluss. Er fließt vom Norden Israels runter an den tiefsten Ort der Erde, der bewohnten Erde, und zwar zum Toten Meer, rund minus 400 Meter. Das Tote Meer ist wirklich tot. Kein Fisch kann dort überleben, weil es so versalzen ist. Größenordnung 30% Salz. Das überlebt kein Fisch. Und so ist der Jordan der Todesfluss. Und sehen wir die Teilung des Jordans, sodass Elisa hindurchgehen konnte, ist ein Bild von dem Tod und der Auferstehung. Er geht durch das Jordanbett hindurch und dann hinauf ins Land der Verheißung. So haben wir also diesen Gedanken von Tod und Auferstehung. Und es ist so, dass das jüdische Volk nur aufgrund der Gnade das Land heute wieder zurückbekommen hat. Nicht aus Verdienst, sagt Hesekiel 36. Und Gnade ist nur möglich aufgrund dessen, dass der Jesus, der Messias, gestorben und auferstanden ist. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Zeichen. Wir sollten ja durchkommen heute Morgen. Vers 19. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa. Der Zusammenhang mit den Versen vorher macht deutlich, wir sind hier in Jericho. Also in dieser subtropischen Oase, minus 200 Meter unter dem Meerspiegel. Ganz nahe da, wo Elisa eben ins Land zurückgekehrt war. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe doch, die Lage der Stadt ist gut. Wirklich eine schöne subtropische Oase, Jericho. Und es ist auch so, dass sie charakterisiert ist von Palmbäumen. Darum wird Jericho auch genannt in 5. Mose 34 die Palmenstadt. Nach heute, voller Palmen. Siehe doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Da sprach ihr, holt mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie holten sie ihm und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit mehr daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag, nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Jericho war ja die Stadt des Fluches. Nach der Eroberung von Jericho, nicht wahr? Israel ging auch durch ein Wunder, durch den Jordan hindurch ins verheißene Land. Das erste Bollwerk, das sich Israel entgegenstellte, Josua 6, war Jericho. Und Gott ließ die Mauern von Jericho fallen und gab so seinem Volk den Zugang zum verheißenen Land. Aber am Schluss von Josua 6 sehen wir, dass Josua diese Stadt verflucht hatte. Jericho ist die Stadt des Fluches. Und jetzt sehen wir hier die Wasserquelle in Jericho. War schlecht. Das Wasser war ungenießbar. Und das zweite Wunder von Elisa ist eben die Heilung dieser Quelle. Wenn man heute nach Jericho geht, dann muss man suchen nach Tell es-Sultan. Also das ist der Sultanhügel. Das ist das alttestamentliche Jericho. Ein Hügel. Ein Zivilisationsschutthügel, eine Schicht nach der anderen in der Geschichte wurde so aufeinander gebaut. Und gerade neben dem Schutthügel, dem Tell, findet sich die Elisa-Quelle, die noch heute die Hauptquelle ist für die Wasserversorgung von Jericho. Man findet sie innerhalb eines Hauses. Ich glaube, die meisten, die in Jericho waren, waren noch nie in diesem Haus. Aber man kann das besuchen. Ich war drin in der Elisa-Quelle. Und die funktioniert also heute noch. Aber die wurde durch Elisa eben geheilt, durch ein Wunder. Aber warum so? Er sagt, holt mir eine neue Schale, Salz hinein und so macht er sie gesund. Das ist wieder ein Hinweis auf Jesus Christus. Nicht wahr? Eine Schale, ein Gefäß, ist in der Bibel an vielen Stellen ein Bild des menschlichen Körpers. Der Mensch ist ein zerbrechliches Gefäß. Und in Römer 9, 21 wird gesprochen von Gefäßen zur Ehre Gottes, Gefäßen zur Unehre. Wir Menschen können in dem, was wir durch unseren menschlichen Körper tun, in dem Geist und Seele zu Hause ist, können wir zur Ehre Gottes leben oder zu seiner Unehre. Nun, der Herr Jesus wurde ein wahrer Mensch. Und er hat eben auch einen wirklichen menschlichen Körper angenommen. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber er war natürlich der einzigartige Mensch. Ein echter, wirklicher Mensch, aber ohne Sünde, vollkommen. Und interessant, das hebräische Wort für Schale hier, Tzlochit. Übrigens, Teller sagt man heute Zalachat, ist verwandt. Und diese Schale wird bezeichnet als Tzlochit. Dieses Wort kommt im Alten Testament nur einmal vor. Und dieses einmal vorkommende Wort hier ist auch gleichzeitig ein Hinweis eben auf die Einzigartigkeit des Herrn Jesus als wahrer Mensch. Und da drin Salz. Salz hatte die Wirkung, böse Bakterien abzutöten. Ist also dadurch eben förderlich für Gesundheit und für die Vermeidung von Krankheit. Und der Jesus sagt übrigens in Markus 9, Vers 50, können wir das kurz aufschlagen? Der letzte Satz im Vers, da sagt er zu den Zuhörern, habt Salz in euch selbst und seid in Frieden untereinander. Also der gläubige Mensch soll gewissermaßen Salz in sich selbst haben. Das, was eben das Böse abtötet, Krankheitserreger abtötet. Und darum wird auch gesagt in Kolosser 4, Vers 6, unsere Rede soll von Salz gewürzt sein. Da soll also nichts Verderbtes soll da drin sein, sondern nur das, was zur Auferbauung und zum Nutzen dient. Und beim Herrn Jesus war das eben so ganz vollkommen. Dieser einzigartige Mensch, der Gott nur verherrlicht hat. Ich war also am Jordan war und getauft wurde. Und zwar genau dort war die Taufstelle von Johannes dem Täufer. Gerade gegenüber von Jericho. Und dort ging der Himmel auf und Gottes Stimme ertönte, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus 3, Vers 17. Und bei dem Herrn Jesus war eben nichts, was irgendwie mit Sünde zu tun hat. Und so weist also diese neue Schale mit Salz auf ihn hin und er ist eben die Quelle für das wahre Leben. Und so wurde diese Lebensquelle des Wassers in Jericho gesund für die Menschen an dem Ort des Fluches. Und jetzt gehen wir weiter zum dritten Wunder. Gleich im Anschluss, Vers 23. Und er ging von dort hinauf nach Bethel. Das ist eine strenge Wanderung. Ich war bei Jericho, ist man minus 200. Und dann geht es steil hinauf ins Bergland. Der Weg führt durch das Wadi Kelt hinauf nach Bethel. Ein tief eingeschnittenes Tal, das von Jericho durch die Wüste Richtung Jerusalem und eben auch Richtung Bethel führt. Da ging er hinauf. Und als er auf dem Weg hinaufging, da kamen kleine Knaben aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Und er wandte sich um und sah sie an, und fluchte ihnen im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Bethel ist der Ort der Verheißungen Gottes. Denken wir zurück an 1. Mose 28, als Jakob Hals über Kopf floh aus prekären familiären Problemen. Da kam er nach Bethel und hat dort übernachtet. Und Gott in seiner Gnade ist ihm erschienen und hat ihm gesagt, er werde mit ihm gehen ins Ausland, aber er werde ihn dann in seiner Gnade auch wieder zurückführen ins Land. Und Jakob gibt dann diesem Ort, der Luz hieß, den Namen Bethel, Haus Gottes, weil Gott ihm dort so in besonderer Weise erschienen war. Also Bethel spricht von der Gnade und von der Verheißung und Treue Gottes. Aber in der Zwischenzeit in der Geschichte war viel geschehen. Der erste König von den 10 Stämmen, um die es hier geht, denn Elia und Elisa waren ja Propheten im 10-Stämme-Reich, diesem gottlosen Reich. Der erste König war Jerobeam und der hatte, in 1. Könige nachzulesen, hatte in Bethel ein Götzenheiligtum aufgebaut mit einem goldenen Kalb. Also dieser Ort der Verheißung Gottes wurde entweiht, der Name Gottes wurde entweiht. Und da sieht man die Frucht. Diese kleinen Jungs, also da muss man sich nicht 4-, 5-, 6-jährige kleine Jungs vorstellen, sondern junge Teenager, die genau wussten, was sie taten. In einer solchen Respektlosigkeit gegenüber dem Propheten Gottes spotten sie, komm herauf, bitte, wenn das mit Elia Wirklichkeit gewesen sein soll, dass der hinaufging in den Himmel, dann mach das Gleiche bitte nach. Und dann eben schmähen sie ihn mit seinen fehlenden Haaren auf dem Kopf. Komm herauf, Kahlkopf, also lass dich entrücken, da in die Höhe. Sie waren in Bethel oben und der war ja am Heraufkommen. Komm herauf, Kahlkopf. Und dann finden wir eines der wenigen Zeichen von Gericht im Leben von Elisa. 2 Bären kommen und wer Bären kennt, die können ja gefährlich werden. Aber dass 2 Bären 42 Kinder zerreißen, das gibt es eigentlich in der Natur nicht. Also das ist schon übernatürlich. Das ist schon übernatürlich und ist also hier ein Gerichtszeichen, dass Gott seinen Namen eben nicht lästern lässt. Wir gehen weiter zu Kapitel 3. Dort finden wir das 4. Zeichen und da geht es wieder um Gnade. Ich erkläre ganz kurz den Hintergrund, dann müssen wir jetzt nicht das ganze Kapitel lesen. Das geht zeitlich nicht. Vers 1. Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria. Im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda. Und er regierte 12 Jahre und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Ahab regierte zur Zeit von Elia, dieser schlimme, gottlose König, der den Baalskult massiv in Israel eingeführt hatte. Und dann kam sein Sohn Ahasia an die Macht, aber der starb dann an einer Krankheit und schließlich wurde sein Bruder Joram König. Alles gottlose Männer. Und nun, in dieser Zeit hat der König von Moab die Chance gesehen, Vers 4. Und Mesa, der König von Moab, war ein Herdenbesitzer. Und er entrichtete dem König von Israel 100.000 Fettschafe und 100.000 Widder mit der Wolle. Mesa, der König von Moab, sieht die Chance bei diesem Machtwechsel von Ahasia auf Joram. Jetzt kann ich mit Tributzahlungen an Israel aufhören. Also er rebelliert gegen Israel und das führt dazu, dass Joram Krieg machen will gegen Moab. Und zwar verbündet er sich mit Josaphat und Josaphat begeht den gleichen Fehler, den er schon früher gemacht hatte. Zur Zeit von Ahab Man kann das nachlesen in 2. Chroniker 18. Da hat Ahab ihn eingeladen und gesagt, kommst du mit mir in den Krieg gegen die Syrer? Und er hat gesagt, mein Volk ist wie dein Volk. Ich will mit dir hinaufziehen. Das war ganz falsch. Das war eine Art Ökumene. Er hat sich wirklich mit den Götzendienern dort eins gemacht. Und den gleichen Fehler begeht er nochmals. Zur Zeit von Joram. Also, er sagt, Vers 7, und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König von Moab ist von mir abgefallen. Willst du mit mir gegen Moab in den Kampf ziehen? Und er sprach, ich will hinaufziehen, ich will sein wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und er sprach, auf welchem Weg wollen wir hinaufziehen? Und er sprach, auf dem Weg der Wüste Edom. Also, die zwei tun sich zusammen. Und jetzt müssen sie gegen Moab vorgehen. Wo liegt Moab? Auf der anderen Seite des Toten Meeres, im heutigen Jordanien. Auf diesem Hochplateau oben, das war das Land Moab. Und Josaphat schlägt vor, wir kommen von Süden her. Denn südlich vom Toten Meer, auf der jordanischen Seite, ist das Gebiet von Edom. Und da wollten sie also einen großen Umweg machen in der Wüste, um von Edom her Moab anzugreifen. Direkt ging nicht, weil das Tote Meer im Weg war. Aber das war strategisch eine gefährliche Sache. Warum? Ja, man muss eine ganze Armee, jetzt hier zwei Armeen, mit Wasser versorgen in der Wüste. Und das gibt ein Problem. Vers 9. Und so zogen der König von Israel und der König von Juda und der König von Edom hin. Sieht man? Dadurch, dass sie strategisch bei Edom durch wollen, verknüpfen sie sich nochmals mit einem Götzendiener. Jetzt wird Edom auch noch hineingezogen. Jetzt sind es drei, um gegen Moab vorzugehen. Und sie machten einen Umweg von 7 Tage Reisen. Und es war kein Wasser da für das Heer und für das Vieh, das ihnen folgte. Jetzt kommen sie in Verzweiflung. Kein Wasser, eine ganze Armee. Das ist schlimm. Und dann sieht man eben das gute Herz von Josaphat, diesem gläubigen König. Der sagt, wir müssen einen Propheten des Herrn befragen. Wer könnte das hier sein? Das war ja damals mit Ahab auch so. Nachdem Josaphat sich falsch entschieden hatte, sagte er, wir müssen den Herrn befragen. Und Micha, der Sohn Jimlas, war noch der einzige Prophet Gottes im Nordreich. Und jetzt sind wir ein bisschen später. Was sagen Sie? Ja, es gibt einen. Elisa. Elisa wird gerufen und der sagt zu dem König von Israel, dich würde ich nicht mal anschauen, wenn nicht Josaphat hier wäre. Und er gibt eine wunderbare Verheißung. Ich lese ab Vers 14. Da sprach Elisa, so wahr der Herr der Heerscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf die Person Josaphats, des Königs von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich nicht anblicken, noch dich ansehen. Das hat Elisa richtig innerlich aufgewühlt, die ganze Sache. Und auch festzustellen, dass Josaphat, dieser gottesfürchtige König, sich so übel mit Joram von Israel verbindet und mit dem König von Edom. Das hat ihn richtig aufgewühlt. Und da musste er zuerst zur Ruhe kommen, damit er das Wort Gottes weitergeben konnte. Und wie macht er das? Vers 15. Und nun holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Er musste richtig zur Ruhe kommen. Saitenspieler, das waren eben Harfen von ein paar wenigen Saiten damals. Das waren Instrumente, die typischerweise gebraucht wurden, um Lieder zu begleiten. Also dieser Saitenspieler musste Psalmen singen. Genauso wie im Fall von David, als er Psalmen sang vor König Saul. Und das hat Beruhigung gebracht, nicht weil Musik Dämonen vertreibt, Das ist nicht so. Aber danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben und es ist wirklich so, der Feind erträgt das Lob Gottes nicht. Und so ist es auch hier. Der Saitenspieler spielt und der Prophet kommt innerlich zur Ruhe, war so aufgewühlt. Und dann kommt die Hand des Herrn über ihn, dass er weissagen kann. Vers 16. Und er sprach, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen. Und doch wird dieses Tal sich mit Wasser füllen, sodass ihr trinken werdet, ihr und eure Herden und euer Vieh. Nicht wahr? Wir sind da in der Wüste, südlich vom Toten Meer. Kein Wasser, aber es gibt so trockene Täler, die kommen von dem Gebirge runter. Und da kommt Wasser nur in der Regenzeit. Da kann es dann irgendwo regnen und plötzlich kommt das Wasser. Und Gott hat hier ein Wunder gemacht. Sie konnten nirgends sehen, einen Wind oder kein Wind feststellen und nirgends Regen sehen. Und plötzlich kam das Wasser, genau im richtigen Moment, um die Armee zu versorgen. Sie mussten vorher Gruben graben, damit sie dann dieses Wasser aus dem gefährlich reißenden Wadi-Fluss aufnehmen konnten. Und dann konnten sie aus diesen Gruben Wasser trinken. Jetzt Vers 18, lese ich weiter. Und das ist noch gering in den Augen des Herrn. Er wird auch Moab in eure Hand geben. Und ihr werdet alle festen Städte und alle auserlesenen Städte schlagen und werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und alle guten Feldstücke mit Steinen verderben. Und es geschah am Morgen, zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, siehe, da kam Wasser den Weg von Edom her. Und das Land füllte sich mit Wasser. Also durch Gottes Gnade wurde Israel vor dem Verdursten gerettet durch dieses Wasser. Und das kam zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, da man das Speisopfer opfert. Um wie viel Uhr ist das? 9 Uhr, ja. Das ist das Speisopfer, das man zusammen mit dem Morgenbrandopfer opfert. Und das war in Israel nach den Anweisungen des Gesetzes eben umgerechnet 9 Uhr. Das ist der Moment, an dem der Herr Jesus gekreuzigt wurde. Um die dritte Stunde wurde er gekreuzigt, wie wir aus den Evangelien wissen. Und genau zu dem Zeitpunkt kommt dieses lebendige Wasser. Das weist darauf hin, eben nur dadurch, dass der Herr Jesus sich als Opfer hingegeben hat, kann Gott uns lebendiges Wasser geben. Und dazu möchte ich lesen aus Johannes 7, 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Hier wird also erklärt, was das lebendige Wasser, das fließende frische Wasser, was es bedeutet, der Heilige Geist. Und das Wasser hat noch eine zweite Bedeutung in Epheser 5, 26. Sehen wir, es ist ein Bild von Gottes Wort. Also von dem Wort, das durch den Heiligen Geist inspiriert ist. Darum wird der Heilige Geist, wie auch das Wort Gottes, durch Wasser symbolisiert in der Bibel. In Epheser 5, 26 lesen wir von dem Herrn Jesus, der die Gemeinde reinigt durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Jetzt verstehen wir, die mussten vorher Gruben graben und all diesen Dreck aus dem Loch herausholen. Und so ist es auch wichtig in unserem Leben, wir müssen alles, was eben verstopft, müssen wir ausheben. Und dann kann der Herr uns füllen mit seinem Wort und mit der Wirkung seines Geistes. Und das alles aufgrund dessen, dass der Herr Jesus sich am Kreuz hingegeben hat. Das Speisopfer spricht von seinem vollkommenen Leben. Denn das Mehl musste ja aus Körnern hergestellt werden, die gemahlen wurden. Und wenn man nur so Körner in der Hand hat, der Jesus vergleicht sich ja mit dem Weizenkorn, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, Johannes 12, 24. Aber wenn man nur so Weizenkörner zum Beispiel vor sich hat, dann sieht man nicht, ob in den Körnern irgendwelche Verunreinigungen sind. Aber wenn man es malt, dann sieht man das weiße Mehl. Ja? Und so ist in dem Herrn Jesus, in seinem Leben, alles vollkommen. Er wird bezeichnet in Jesaja 4, Vers 2 als die Frucht der Erde. So ist der Weizen und auch Gerste und so weiter ein Bild des Herrn Jesus. Aber eben das Mehl beim Speisopfer, das zeigt, alles in seinem Leben ist vollkommen. Und das Speisopfer wurde eben beim Brandopfer am Morgen um 9 Uhr Gott dargebracht. Und das zeigt eben das vollkommene Leben des Herrn Jesus, das hat geführt bis in seinen Tod am Kreuz. Und aufgrund dessen kann Gott so segnen. Jetzt kommen wir zum fünften Wunder in Kapitel 4. Und eine Frau von den Frauen der Söhne der Propheten schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Das ist eine Frau, die verzweifelt ist. Vorhin haben wir gesehen, eine Armee, die verzweifelt war. Hier eine einzelne Frau. Sie ist Witwe geworden. Ihr Mann war ein treuer Gläubiger, also einer, der zu diesem Überrest gehörte, von denen, die dem Baal ihr Knie nicht gebeugt haben. Schon zur Zeit von Elia hat Gott gesagt, ich habe mir 7000 übrig gelassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und die sogenannten Söhne der Propheten, das waren also jüngere Männer, die wollten ihr Leben Gott zur Verfügung stellen, dass er sie brauchen kann als Sprachrohr, als Verkündiger des Wortes. Diese Söhne der Propheten werden immer wieder erwähnt im Leben von Elisa und Elia. Man lese zum Beispiel ab Kapitel 1, 2. Könige 2. Immer wieder kommen sie vor, die Söhne der Propheten. Die waren zusammen. Es gab eine Prophetenschule in Bethel, 2. Könige 2. Es gab eine in Jericho. Und hier sehen wir, Elisa war in Verbindung mit diesen jungen Leuten. Das heißt, er war gewissermaßen ihr Führer, ihr Leiter, der diese jungen Leute heranzog zum Dienst. Und jetzt eine Frau hat erlebt, ihr Mann ist gestorben, früh verwitwet. Dein Knecht, du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Und der Schuldherr ist gekommen, um sich meine beiden Knaben zu Knechten zu nehmen. Also, sie konnte die Rechnung nicht mehr bezahlen. Das ist ein aktuelles Thema, nicht wahr? Verwitwen, in finanzielle Probleme kommen und dann werden Forderungen gestellt. Und die Forderungen waren schon richtig. Aber sie konnte nicht bezahlen. Im Kapitel vorher haben wir jemanden gefunden, der wollte auch nicht bezahlen. Aber der hätte bezahlen können, der König von Moab. Und hier eine Frau, die bezahlen sollte. Und sie wollte es, aber sie konnte es nicht. Vers 2, und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was du im Haus hast. Und sie sprach, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Und er sprach, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarn, leere Gefäße, nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieße in alle diese Gefäße. Und was voll ist, setze beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Diese reichten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Aber er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Das Öl stand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne lebt vom Übrigen. Jetzt ein Wunder mit Öl. Vorher ein Wunder mit Wasser. Das Wasser, haben wir gesehen, ist ein Bild des Heiligen Geistes. Das Öl ist in der Bibel ein Bild des Heiligen Geistes. Nicht wahr? Könige wurden gesalbt mit Öl. Christus, der Messias, heißt der Gesalbte, der mit Heiligem Geist gesalbt wurde. Also dieses Salböl ist ein Bild des Heiligen Geistes. Und nun musste sie da so viele Gefäße wie möglich holen. Und diese leeren Gefäße erinnern uns an die leeren Gruben. Also wenn wir zum Herrn kommen und wir sagen, wir haben nichts zu bringen als nur unsere leeren Gefäße, dann will er sie füllen. Und interessant, sie muss dann in ihr Haus gehen, die Türe zuschließen. Das erinnert uns ganz an Matthäus 6, wo der Herr Jesus erklärt, wie man beten soll. Matthäus 6, Vers 6. Schließ die Türe zu. Im Verborgenen beten. Nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Im Verborgenen. Und so macht sie die Tür zu und der Herr füllt alles auf. Und so haben wir also auch hier wieder ein Bild von dem Heiligen Geist. Und Römer 8, Vers 4 sagt, was der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. In Römer 8, Vers 3 wird gesagt, dass der Herr Jesus für uns für die Sünde gestorben ist. Und dann Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde. In uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Der Heilige Geist wirkt im Leben eines Gläubigen so, dass er die gerechte Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Nicht wahr? Der Römerbrief erklärt ja, wir sind heute nicht mehr unter dem Gesetz, Mose. Aber jemand, der dem Herrn Jesus nachfolgt und eben sich durch den Heiligen Geist die Kraft schenken lässt, um gottgemäß zu leben, der stellt fest, ja, das Gesetz fordert, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder fordert, ehre Vater und Mutter. Oder was auch an moralischen Forderungen da ist. Wir stehen zwar nicht unter dem Gesetz Mose, aber im Neuen Testament, die Gebote, die Christus uns gegeben hat, die entsprechen diesen moralischen Grundsätzen. Die wurden nicht verändert. Und darum sagt Paulus, dass der Heilige Geist die gerechte Rechtsforderung des Gesetzes in den Gläubigen erfüllt. Und dadurch, dass sie all diese gefüllten Ölkrüge verkaufen konnte, konnte sie die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllen. Ja, machen wir hier Pause, eine Viertelstunde.